Willkommen zu den Lightning Talks. Worum geht es dabei? Es sind Kurzvorträge, maximal 5 Minuten über unterschiedlichste Themen. Und den Beginn macht der Lukas mit Pijul, Pijul. Du wirst dann sicher sagen, wenn man das richtig ausspricht. Gell? Okay, bitte.
Genau so ist es. Hi, I want to talk about Pijul, a post-Git source code management software. So the inception date of Git is actually an inception date for several software. We have Darks in 2003, then we have Mercurial, Bazaar, and also Git from 2005, and Fossil in 2006. Since then, not a lot of free software emerged in this space. But in 2016, Pijul was invented. I want to put this in contrast with Git, so let's start with a Git example. With Git init, you can create a new repository. Then you can create a file, add it to this repository, and create commits. Commits are snapshots of this file inside the repository. And you can also work on branches. With Git branch feature, you can introduce a new feature branch and work on this one. And I have a bunch of commands here, but the entire point is with Git merge, you can have conflicts. So this is visualized also here. The commands we applied are that we worked on the main branch, made a commit here, then we switched to the feature branch. It's built upon this commit and introduced a new commit. We also do the same on the callup branch. So we fork here this branch and create the callup branch with a new commit. We switch back to the feature branch, make a commit, and then when we try to use this callup commit here on this branch and we edit the same line, then we have the problem that we have a merge conflict. How to resolve a merge conflict? We just overwrite the file in this case, and therefore the situation is resolved. And then we try to take over these changes towards the main branch. And what happens here? This visualization is wrong, because now you have exactly the same merge conflict again. This is annoying. There is actually a Git command to track how you resolved the merge conflicts. It's called re-re-re, and it's cumbersome to use. It's just that for every use case, there is a different Git sub command. It's quite annoying. The underlying problem is that Git is snapshot-based. So inside one commit, you have the author, the time, the Git commit message, the file path, and the various file states in there. And this merge conflict here is therefore just something very different that we experience on the main branch. Pijul improves upon this. Pijul was developed by Pierre Munier and Florent Becker, and it's a command line tool written in Rust, and it's built on the theory of patches, just like Darks, which I mentioned before, but it's more performant. Theory of patches means it has a beautiful mathematical theory based on commutativity, associativity, and inversion. And the point with commutativity is that we apply changes and the order doesn't matter. So in the case of Pijul, we do not have branches, but we call them channels. And what we can do is we have some commit A and apply this this record, it's not commit, but record, this record to the feature channel. And then we can also take it over to the callup channel. And because if we take over B, we also need A. A is also applied on this channel. Anyhow, the point now is that we have the same merge conflict again here. It's inevitable. We just overwrite the same line. But Pijul cares about changes and not snapshots. So what happens here is that when you apply to the main branch, it knows how to resolve this merge conflict. So Pijul looks like this. We have very similar commands. We have Pijul init to create a repository. We add the file. We record it. So this is the kind of commit command, we fork into a different channel and so on. It's very similar. It's just that when applying, we get a conflict here. But later on the main branch, when we apply, it knows how to resolve the merge conflict. Bihul, summarized, has a simpler model and a better CLI interface compared to Git, and it fixes the performance problems of Darks. It has no three-way merge algorithm per default, and you don't run into discussions like, shall we rebase or merge? How do we deal with that? And finally, if you need a web interface like GitLab, Gitia, or GitHub, Nest is available. These are the corresponding commands, and just to point out this, it's not git blame, it's bihul credit. And the name comes from a bird which is known for collaborative nest building. You get the point. And the website is bihul.org. And since this is Spanish, gracias por su atención.
Kurze Durchsage, die Leute in der Mitte bitte ein bisschen zusammenrücken, damit die jetzt später gekommen sind, auch noch einen Platz haben, bitte. Dann, Christoph, hast du das schon unterschrieben?
Ja.
Okay, passt wunderbar.
Dann Nummer 2.
Okay, gut, halt's mal kurz bitte. Danke.
Okay. Hallo, ich möchte über MSys2 kurz berichten. Und zwar, stellt euch vor, ihr möchtet Open-Source-Software entwickeln für Windows auf Windows. Kann vorkommen. Schauen wir uns nochmal bei Linux an. Ne? Da gibt es 100.000 Distributionen. Wir installieren uns eine Distribution. Wir installieren uns alle Pakete, die wir brauchen, und wir können loslegen. Und es gibt Dokumentation. 1.000 Leute haben das vor euch schon gemacht. Es ist einfach. Bei macOS ähnlich, es gibt ein bisschen weniger Auswahl, man schlägt sich Homebrew, die Pakete, die man braucht, man startet. Bei Windows ist es ein bisschen komplizierter. Also es gibt da die Paketmanager, die eigentlich nur Upstream-Installer wrappen und euch dann das Updaten ein bisschen abnehmen, aber nicht unbedingt Open Source, man weiß nicht wirklich, wo das Ganze herkommt und so. Dann gibt es die ganzen sprachspezifischen, also zum Beispiel nur C++, nur Python, nur Rust. Und dann gibt es die ganzen Unix-Geschichten, also WSL, eigentlich Linux, und Cygwin ist mehr so auf Unix CLI-Tools spezialisiert, keine wirklichen Windows-Applikationen. Und da kommt MSys 2 ins Spiel, das ist eine Software-Distribution. Ihr geht auf die Webseite, ladet euch den Installer runter, installiert es, und wenn ihr fertig seid, öffnet sich ein Terminal. Und im Terminal läuft Bash. Und viel wichtiger, es gibt auch Backman, den Arch Linux Backman als Paketmanager. Und über 3000 Pakete. Und wenn man mal sieht, welche Pakete das sind, zum Beispiel viele Desktop-Applikationen, Wireshark, GIMP, Inkscape, VLC oder Octave, BitTorrent Clients, Qt Creator, also auch IDE, Botman, zum Beispiel um Docker-Container auszuführen, Git natürlich, auch SSH und Rsync und alle Unix-Tools, die es so gibt, KeePass für die Passwörter. Und für diese ganzen Desktop-Applikationen braucht man natürlich auch Libraries. Das heißt, wir haben auch Unmengen an Libraries. Zum Beispiel Qt, GTK, GStreamer mit 100.000 Plugins und allen Codecs, alles, was man so sich denken kann. Und dann stellt sich die Frage eben, wieso nicht diese Paketmanager? In MSys2 werden alle diese Programme vom Source-Tarball gebaut. Das heißt, man kann mit einem Kommando das VLC zum Beispiel selbst neu bauen, wenn man will, oder patchen oder was verbessern oder anpassen, was auch immer. Und WSL ist natürlich Linux, das heißt, man kann keine Windows-Applikationen entwickeln, außer man cross-compiled, was kompliziert ist. Und apropos compilen, man braucht natürlich auch Build-Tools, um diese ganzen Applikationen zu bauen. Und da haben wir natürlich zum Beispiel die drei großen CMake, Autotools und Mason und alles drumherum. Und natürlich auch die ganzen Compiler und Interpreter, um diese ganzen Programme zu bauen. Es fehlen uns noch ein paar, zum Beispiel PHP fehlt noch, .NET fehlt und Java, aber sonst sind so alle gängigen Sachen dabei. Und auf Packages, msys2.org, gibt es eine Webseite, wo man alle Pakete sieht, die man installieren kann. Zum Beispiel kann man da suchen nach Emacs, und Emacs gibt es natürlich. Und wenn ihr da mitmachen wollt, es gibt auch auf der gleichen Webseite eine Liste an Paketen, wo es eine neue Upstream-Version gibt. Das heißt, falls ihr euch ein Paket fehlt, könnt ihr es hinzufügen. Oder wenn es eine neue Version gibt, könnt ihr einfach ein Update contributen. Und es geht ganz einfach. Ihr klont die Paket-Repo, updatet die Versionsnummer, updatet die Checksummen, macht einen Pull-Request. Dann unser CI baut dann quasi das Paket in allen möglichen Environments, 32-Bit, 64-Bit, 64-Bit ARM, GCC und LLVM. Und dann kommt es in die Auto-Build-Queue, da könnt ihr dann mitverfolgen, wie das ganze Paket gebaut wird in Isolation und in der richtigen Reihenfolge. Und dann kommt es in die Repo und jeder, der MSS2 benutzt, bekommt die neueste Version von dem Paket. Und falls ihr ein Open-Source-Projekt auf GitHub habt und MSS2 benutzen wollt, es gibt auch eine GitHub-Action, die ihr leicht in euer Projekt integrieren könnt. Die kümmert sich darum, das zu installieren im CI, kümmert sich darum, MSS2 abzudaten, bestimmte Pakete zu installieren und gibt auch eine Custom GitHub Actions Shell, die sieht man unten. Und das heißt, ihr könnt dann einfach Bash ausführen statt PowerShell in der GitHub Action und habt alle Kommandos, die ihr oben installiert habt, in dieser Shell zur Verfügung. Und eben, es gibt die Webseite, falls ihr mehr wissen wollt. Es gibt die Packages-Webseite, um zu sehen, welche Pakete es gibt. Es gibt den Source-Code, also die ganze Infrastruktur, alle Tools, alles ist Open-Source. Und dann die Communities. Es gibt auf GitHub wird alles diskutiert, was im Projekt so passiert. Auf Discord ist mehr so Chat, Chit-Chat. Das wird gebridged nach IRC und Matrix. Und Neuigkeiten gibt es eben auf Mastodon und Blue Sky, falls wer abonnieren will. Danke.
Martin für Barcamp, bitte. Mikrofon ist an. Okay, bitte.
Ja, hallo. Das ist jetzt eine kurze Vorstellung eines Events, das in Graz jährlich stattfindet. Wie ihr seht, am 17.05. ist der nächste Termin. Seit 10 Jahren gibt es das Barcamp Graz zwischen 8 und 18 Uhr. Also wir würden es gerne kurz vorstellen, damit wir dann zahlreiche Teilnehmer haben auch. Ja. Es geht um freien Wissen. Um was geht es bei einem Barcamp? Barcamp geht es um freien Wissensaustausch ohne vordefinierte Beiträge. Ja, und das ist dank unserer Sponsoren kostenlos. Wir haben sie hier auch kurz aufgelistet. Ja, zum Ablauf. Wir sind ungefähr 7 Organisatoren und der Bernhard und ich, wir sind auch im Organisationsteam. Ja. Deswegen ist der Bernhard auch dabei.
Und wir haben ein bisschen beschlossen, wir wechseln uns ab. Also sorry für das Chaos. Ne? Ja, wie läuft so ein Barcamp ab, wenn ihr noch nie da wart? In der Früh, also ihr bringt eure Themen mit, eure Ideen, vielleicht auch eure Folien, aber das ist nicht zwingend. Aber hauptsächlich, ihr bringt Ideen und Themen mit und dann könnt ihr auf die Karten in der Früh das ausfüllen. Dann wird in der Früh das Rest vom Programm beschlossen, weil das steht eigentlich noch nicht fest. Das Programm macht's ihr. Ihr kommt mit euren Sachen und in der Früh wird dann aus all den Themen, die gebracht werden, ausgesucht, was über den Lauf vom Tag passieren wird. Deswegen steht da die Content-Karte da, die man am Anfang aufträgt und dann könnt ihr, dann gibt's Vorträge, vielleicht bringen Leute Slides, vielleicht wollen einfach Leute Diskussionsgruppen machen, dann nimmt man sich oder kriegt man einen Raum, dann hat man seinen Diskussionskreis, behandelt das Thema und das ist dann das Barcamp.
Ja, ein paar Bilder haben wir auch mitgebracht. Vielleicht gleich auf die nächste. Das ist jetzt der Bereich, der Forum-Bereich. Schauen wir gleich auf den nächsten Slide, bitte. Ja, das sind die heurigen Themen. Wie ihr seht, ist es recht techniklastig. Das heißt, es sollte eigentlich für jeden was dabei sein. Das Web Cloud DevCamp haben wir letztes Jahr auch schon gehabt. UX Camp, User Experience und jetzt ganz neu das Maker Camp. Da brauchen wir vor allen Dingen Unterstützung, dass Leute vielleicht Projekte mitnehmen oder über ihre Projekte reden, die sie gerade umsetzen. Die müssen noch gar nicht fertig sein. Green Tech Camp haben wir letztes Jahr auch schon gehabt. Da geht es um Photovoltaik zum Beispiel oder Batterien oder Balkonkraftwerk. Und neu jetzt auch das Future Society Camp. Ja, da gibt es dann auch die Überlegungen, wie wir unsere Zukunft gestalten wollen. Ja.
Also quasi, ihr werdet ein Thema finden, über das ihr hoffentlich reden wollt und schaut vorbei und macht irgendwo mit. Das ist quasi unser Fokus, aber er ist sehr breit aufgestellt, also Platz für alle Ideen. Ja, noch ein paar Fotos, wie das dann ausschaut, wie so eine klassische Diskussionsgruppe ausschaut, wo die Leute dann einfach zusammensitzen und über das Thema diskutieren wollen und natürlich kann man dann auch den Output kommentieren und dokumentieren. Ja, aber wie gesagt, das Wichtigste ist, ihr seid Barcamp, ihr müsst vorbeikommen. Wir haben maximal 400 Plätze, das sollte sich wohl ausgehen. Aber registriert euch trotzdem vorher, damit wir wissen, wie viele Leute kommen. Und deswegen dann die wichtigste Slide natürlich, nochmal, save the date. Schaut, wo es ist, kommt vorbei, geht auf die Homepage, klickt euch ein gratis Ticket und wir haben auch einen Stand direkt vor der Tür, könnt ihr uns besuchen.
Okay, danke. So, Karl ist als nächstes dran. Und ich muss den Witz jetzt machen, er wird irgendwas über Org-Mod erzählen. Sorry.
Kannst du den Browser wechseln?
Ja.
Nur indirekt, keine Sorge.
Ja, passt schon. Da kann ich mit zwei Fingern scrollen. Okay.
So, ich bin da mit einer netten kleinen Idee, die zumindest mein digitales Leben etwas erleichtert hat. Ich habe das auch schon im Vorfeld verblockt. Ich werde einfach nur kurz die Idee vorstellen und nicht den ganzen Beitrag vorlesen. Aus verschiedenen Gründen habe ich meine OpenWRT-Router-Konfiguration verloren und habe vor wenigen Wochen neu anfangen müssen. Das heißt, ich habe halt meine ganzen Geräte durch fixe IPs zuteilen, damit halt die Geräte immer wissen, unter welcher IP welcher Gerät zu finden ist. Und das habe ich halt vorher immer manuell gemacht, über das Lucy-Interface von den OpenWRT-Routern und so weiter. Und dann ist mir eben, wie ich alles verloren habe, auf meinem Router, weil da ist die Hardware mehr eingegangen und das Backup hat nicht funktioniert, ist mir die Idee gekommen. Ich bin sicher nicht der Erste mit der Idee, aber ich finde sie ganz cool. Also ich verwalte meine Geräte in Org-Mode. Ihr müsst das nicht mit Org-Mode machen, aber warum möchte man das nicht mit Org-Mode machen? Im Grunde genommen ist das nichts anderes wie eine Tabelle. Achso, ich sollte vielleicht den Source herzeigen, dann sieht man das besser, weil das kann man in einer beliebigen CSV und so weiter auch machen. Man hat das da im Hintergrund aufgemacht, war ja wunderbar. Also, das ist meine Originaltabelle mit ein paar Demo-Daten und da sieht man halt, ich habe in der ersten Spalte da die IPs. Das Wichtige ist da die Spalte mit den MAC-Adressen, weil das sind die Hardware-Adressen der Netzwerkkarten. Das heißt, OpenWRT vergibt jetzt für ein Gerät, das sich mit dieser MAC-Adresse um eine IP bemüht, folgende IP-Adresse und deswegen habe ich da einen Vorteil, weil ich kann dann auch in der Tabelle die Hostnames definieren. Und da muss ich sagen, Block-LAN-Devices, das ist for future use, weil da habe ich noch nicht herausgefunden, wie ich das implementiere, aber das funktioniert. Also ich kann zum Beispiel das Internet meinem Smart-TV wegnehmen oder meinen Drucker oder was auch immer. Und das Coole an der Sache ist, ich habe halt in meinem Org-Mode diese Tabelle und wenn ich dann ein Shell-Skript ausführe, dann landet diese Konfiguration dann automatisch auf dem Router und wird auch aktiv gesetzt. Ja genau, damit das Ganze funktioniert, habe ich ein Python-Tool geschrieben, das habe ich da angefügt, das geht jetzt nicht im Detail durch, wo diese Konfiguration aus der Tabelle generiert wird. Und da unten sind dann noch meine Shell-Skripte, wo ich einfach von meinem lokalen Rechner, wo das da rennt, auf den Router die Config push und dann ist es schon aktiv. Das heißt, ich muss mir eigentlich für solche Sachen wie ein neues Gerät registrieren oder irgendein Gerät das Internet wegnehmen oder wieder das Internet für Updates oder was auch immer hergeben, muss ich mir nicht einmal mit dem OpenWRT-Interface per SSH oder diesem WebLucy-Client beschäftigen, sondern das mache ich alles so und ist relativ schnell erledigt. Und erspart mir jetzt die Einzelarbeit mit den Einzelgeräten und hat den Vorteil noch, dass ich da gleichzeitig auch eine schöne Übersichtstabelle habe mit all meinen Geräten. Das habe ich nämlich vorher auch nicht gehabt. Das war es eigentlich schon. Ich habe nur kurz die Idee vorgestellt. Vielen herzlichen Dank.
So, Franz, Ende des E-Mails beim. Ich gebe dir gleich das Mikro, bitte.
So, hallo zusammen, ich bin der Franz. Ich habe vor 2 Jahren schon einen Vortrag auf die Linux-Tage gehalten, bin zum 4. Mal da und finde es mega cool. Kurz zu mir, ich bin seit 7 Jahren bei der QA-Wehr in Rosenheim bzw. München und baue da hauptsächlich so Cloud-Native-Anwendungen und alles, was irgendwie mit Software und Cloud zu tun hat. Und nebenberuflich so ein bisschen interessiert an IT-Security. Und was mir da persönlich ziemlich an Arsch geht, ist einfach Spam. Und ihr kennt es vermutlich aus eurer Inbox, hin und wieder rutscht irgendeine E-Mail, irgendein Spam durch den Spam-Filter durch und ihr wisst nicht, wo die herkommt. Und deswegen, und das solltet ihr übrigens alle machen, es ist super easy, nehmt für jede Registrierung bei jedem Service, bei jedem Webshop irgendwie einen eigenen E-Mail-Alias. Und es schaut dann so aus, ganz oben ist meine normale E-Mail-Adresse und drunter ist der E-Mail-Alias, womit ich mich zum Beispiel jetzt bei den Linux-Tagen registriert habe. Und sollte dann irgendwann Spam ankommen und ihr seht in der Empfängeradresse linuxtage.at, dann wisst ihr sofort, wo ihr anklopfen müsst und sagen, hey, ihr habt eure Systeme nicht im Griff und dann geht's weiter. Es hat mehrere Vorteile. Ihr seht sofort zum Beispiel, ihr könnt Phishing-Mails sofort identifizieren, weil wenn ihr jetzt zum Beispiel so ein Passwort-Reset-E-Mail an die Linux-Tage-Adresse bekommt und nicht von eurer Bankadresse, dann ist das sofort phishy und da gibt es überhaupt keine Frage mehr. Und natürlich, ihr wisst sofort, wer die Daten irgendwie verloren hat. Was man da jetzt leider nicht dran sieht, ist, wer hat eigentlich diesen Spam versendet? Und an die Hintermänner von diesen ganzen Spam-Versender, da kommt man einfach nicht ran. Aber ich wollte jetzt hier einfach mal so eine Idee mitbringen, wie man vielleicht so ein bisschen in die richtige Richtung kommt. Das Problem ist nämlich, bei allen Webshops und so weiter habe ich eine eigene E-Mail-Adresse zur Registrierung. Das ist alles abgedeckt. Ich habe aber auch mehrere Webseiten, wo meine E-Mail-Adresse im Impressum drinsteht und die hat keinen Alias. Und wenn da jetzt Spam ankommt und da kommt ziemlich viel, habe ich keine Ahnung, wo es herkommt. Und das Problem ist, ich kann jetzt nicht einfach im Log nachschauen, wer hat auf das Impressum zugegriffen, weil das ist ziemlich fuzzy und shady. Ich habe keine Ahnung, wann der Spammer da irgendwie drauf geschaut hat. Und außerdem darf ich wegen DSGVO die IP-Adressen auch nicht dauerhaft und im Klartext speichern, also unzensiert. Das heißt, das Problem liegt an der Stelle bei mir. Und was wäre jetzt, wenn eigentlich der Spammer mir seine IP-Adresse freiwillig mitschickt mit jeder E-Mail und vielleicht noch so einen Zeitstempel, wann er auf meine Webseite geschaut hat? Und deswegen habe ich angefangen, so einen kleinen Hack für meinen Apache-Webserver zu bauen, womit ich diese IP-Adresse vom Spammer als Alias an die Adresse ins Impressum hefte. Und wenn der Scraper, der Spammer, wer auch immer, sich jetzt diese E-Mail-Adresse krallt, dann schickt er mir jedes Mal, wenn er mir Spam schickt, automatisch seine IP-Adresse mit. Und ich schwöre euch, in 5 Jahren ist das Problem E-Mail-Spam einfach aus der Welt. Ja. Genau, ich habe so ein bisschen was in die HT-Access-Datei von meinem Apache reingehackt. Da muss ich erstmal das Mod Includes anschalten. Und das sorgt im Prinzip schon dafür, dass diese Variablen, die der Apache so kennt, automatisch an sämtliche Skripte in dieser HTML-Datei mitgegeben werden. Also das Problem bei mir ist so ein bisschen, ich habe eigentlich nur statische Webseiten, das ist HTML, das liegt auf meinem Webserver, da ist keinerlei Backend, keinerlei Skripte. Wenn du kein Backend hast, dann hast du auch keine Sicherheitslücken, keine Probleme, aber du findest natürlich nicht einfach die IP-Adresse raus. Deswegen muss da der Webserver helfen und das führt jetzt dazu, dass ich in meiner HTML-Datei so coole Dinge machen kann, wie zum Beispiel, ich echo mir einfach die IP-Adresse vom Aufrufer in das HTML rein und der Apache-Webserver kümmert sich dann automatisch darum, dass in jeder HTML-Datei, die dem Benutzer angezeigt wird, seine eigene IP-Adresse drinsteht. Das ist dann natürlich ausgeblendet und ich nehme ein kleines JavaScript, weil der Apache leider keine Variablen interpolieren kann an der Stelle, um diese IP-Adresse in die E-Mail-Adresse im Impressum reinzuschreiben. Und das ist eigentlich schon der ganze Trick. Und ich habe das jetzt mal von einer kleinen Demo-Webseite von mir ausprobiert und warte mal genüsslich ab, wann der erste Spam kommt. Und dann bräuchte ich eigentlich nur noch einen Anwalt oder Staatsanwalt, der automatisierte Anzeigen annimmt. Genau, das ist dann... Natürlich wird es dann Nobase64 encodiert, damit es keine Probleme mit dem Mail-Server gibt. Aber so schaut dann der Payload aus, da steht die IP-Adresse drin und der genaue Zeitstempel, wann derjenige darauf zugegriffen hat. Und das war es auch schon von mir und ich renne noch den ganzen Tag irgendwie auf die Linux-Tage rum. Tauscht euch gern aus, bringt Ideen für den Spam-Filter mit. Und ansonsten folgt mir gerne auf Mastodon für weitere Ideen, wie zum Beispiel, wenn du über IPv6 auf unser Restaurant drauf gehst, dann bekommst du 10% Rabatt. Danke.
Hast du das schon unterschrieben? Ich habe es vergessen. Das ist nur eine Einwilligung, dass das gestreamt werden darf. Sehr gut, wunderbar. Dann Wurf bitte. Du hast das auch schon unterschrieben, oder?
Ja.
Passt, wunderbar.
Danke. Hallo zusammen. Ich habe gestern mich von einem Kollegen hier in den Vortrag vom Leira schleppen lassen. Das war dieser Macht's mehr Vorträge Vortrag. Und dabei habe ich eine dumme Idee gehabt und habe mir gedacht, diese dumme Idee lasse ich jetzt auf euch in einem Lightning Talk los. Und zwar dann am Browser. Und zwar wäre meine Frage an euch, was, also Titel Soft Skills im IT-Bereich, was brauchen wir eigentlich in der IT so an Soft Skills?
Informationen runterbrechen.
Ich bin da kein Experte. Ich habe gestern einfach eine halbe Stunde gegoogelt und habe mir folgende Sachen zusammengeschrieben. Das kannst du mir jetzt ein bisschen hochskalieren. Und zwar in sämtlichen Google Hits war ganz an erster Stelle Kommunikation. Klar, meistens habe ich Kollegen oder so und die muss man sich unterhalten und Gott bewahre, manchmal habe ich vielleicht sogar auch Kunden, Jesus, nein, die wissen nie, was sie wollen, die sagen dir das nie, deshalb Kommunikationsskills wichtig. Aber im Endeffekt, wir sind Problemlöser. Ich meine, ihr könnt es selber lesen, sehr oft wird die Anpassungsfähigkeit erwähnt, sehr oft wird die Neugierde erwähnt, wenn wir nicht neugierig sind, ja, werden wir uns nicht selber weiterbilden und die Ausbildungen, naja, analytisches Denken, Kreativität, also ich behaupte mir, also ich arbeite seit über 10 Jahren hier in der, ich habe über 10 Jahre hier in der Infeldgasse als Admin gearbeitet, beim Institut, jetzt bin ich nicht mehr hier, jetzt bin ich ein paar Straßen weiter beim ZIT und da muss ich eigentlich immer sehr kreativ sein, um mit dem, was ich zur Verfügung habe, irgendeine Lösung zu bauen. Und dabei brauche ich Ausdauer. Gut, und auf Basis von dem haben wir gedacht, ich schweife mal kurz ab und gehe mal ganz kurz erzähle euch von einem meiner Urlaube. Ich bin keiner, der... Videos selber macht. Vollstrom bitte.
Danke. Ich bin keiner, der Videos selber macht, darum habe ich ein Video von der Veranstaltung genommen, wo ich war. Es ist eine Tanzveranstaltung. Poolpartys, jede Menge Poolpartys, Animationen, ernsthaftes Tanzen. Also ihr seht, das sind viele Leute. Circa 8000 Leute jedes Jahr. Zumindest war es bis Covid so, wie es jetzt ist, weiß ich nicht genau. Boat-Trips und so weiter. Und für mich eines der wichtigsten Sachen, eine große Party am Hauptplatz. Der Hauptplatz ist ungefähr so groß wie in Graz. Und so geht es dann dazu. Also so wie in Graz, wenn halt der Hauptplatz mal voll ist bei einem Event, nur halt, dass dort dann über 1000 Leute halt tanzen. Und am Ende dieser Party geht diese ganze Menge, weil um 12 Uhr muss dort ein Schluss sein oder eine halbe Stunde später vielleicht, also nicht so wie bei uns in Graz, wo um 10 Uhr ruhig ist, dort um 12 Uhr. Und dann zieht die ganze Horde Leute weiter in die quasi Festival-Location, in die eigentliche. Und wie ich da so hingehe, quatscht mich nebenbei ein Mädel an, mit dem ich vorher da auf dem Platz tanzt habe, und fragt mich, what are you actually doing? So quasi beruflich. Und dann habe ich gemeint, ja, Admin und so. Und sie, ah, not again. Dann habe ich sie gefragt, wie meint sie das? Hat sie gesagt, the last 10 guys I asked were all in IT. Gut, das heißt, wenn man aus dieser Population random 10 Leute nimmt, hintereinander, kann es einem passieren, dass die alle in der IT arbeiten. Also Leute wie euch. Ich meine, und ich sehe auch, es sind ja einige meiner Schüler da, inzwischen unterrichte, und haben mir gedacht, na gut, wieso? Habt ihr eine Antwort drauf? Gehen wir nochmal zurück zu den Skills. Wo haben wir sie denn? Da sind wir. Naja, Tanzen ist auch nur Kommunikation, nonverbale Kommunikation. Und naja, Engineers like to solve problems. If there are no problems handily available, they will create their own problems. Beim Tanzen ist es im Prinzip genauso. Man macht die Sache irgendwie komplizierter und löst es dann. Selbe Geschichte. Man muss sich ständig auf die Situationen anpassen. Ob man jetzt mit einem unwilligen Computer oder mit einem unwilligen Partner tanzt, das ist unterm Strich dasselbe Skill, in meiner Meinung nach. Um das Ganze zu machen, brauche ich Kreativität. Also, ich muss kreativ sein, um die ganzen Sachen zu erledigen. Neugierde ist wichtig, damit ich irgendwas anders mache. Und analytisches Denken, natürlich, nur, also gerade für mich als Leader, also analytisches Denken erlaubt mir, die Struktur in der Musik zu erfassen, erlaubt mir, die Bewegungen zu zerlegen. Also wenn irgendwas passiert, ne, Rhythmus und so weiter, Bewegung, Tanzen, hat man es dann meistens, also am besten man macht eine Fourier-Analyse, schaut sich das dann einmal in die einzelnen Frequenzen an, was da so passiert, was passiert auf jeden Schlag, was passiert auf jeden zweiten Schlag und so weiter und so fort. Macht dann also ein bisschen eine Analyse von der Biomechanik, von sich selber und vom Partner, so was mit den Füßen passiert. Und zerlegt die Bewegung und braucht natürlich auch analytisches Denken, um diesen Zusammenhang zwischen sich und dem Partner da so ein bisschen zu verstehen und dann halt irgendwie so mit Lead und Follow irgendwie weiterzukommen. Ja, und was ich festgestellt habe auf unter anderem dieser Veranstaltung, es ist im Endeffekt Ausdauertraining. Also wenn ich da so zuerst 3 Stunden, 4 Stunden am Hauptplatz tanze und nachher in die Abendveranstaltung gehe und dort bis kurz vor Sonnenaufgang tanze, reines Ausdauertraining. Ja, in diesem Sinne, denkt mal darüber nach. Manche von euch haben vielleicht hin und wieder ein bisschen Verspannungen, wenn sie länger am PC sitzen. Ich will jetzt nicht darüber spekulieren, ob man in der IT sein muss, um tanzen zu lernen, oder ob man tanzen lernen muss, um in der IT weiterzukommen. Können wir gerne dann abseits diskutieren. Aber wollte ich so mal anregen, dass die Welten näher miteinander verbunden sein können, wie man vielleicht auf den ersten Moment glaubt. Und falls irgendwer in Graz ist, ich mache da hier in der Infogasse auch Kurse. Quatscht's mich an. Vielen Dank.
So, danke. Wir hätten noch Platz, wenn jemand ganz spontan einen Lightning Talk halten möchte, dann bitte schnell. Anna geht sie vielleicht noch aus. Ja. Dann HDMI.
Geht rein, wo?
Okay. Dann hat ich
das Mikro. Danke. Genau, wir haben uns nämlich gedacht, dass es vielleicht eine gute Gelegenheit wäre, unseren Verein vorzustellen. Wie man sieht, Private Coffee, Verein zur Förderung von Privatsphäre und digitaler Souveränität, das passt vielleicht ganz gut zusammen. Und also haben wir uns gedacht, wir stellen mal unseren Verein vor. Wer sind wir? Also ich bin die Julia, ich bin die Kassiererin von dem Verein. Du bist?
Ich bin Kumi, ich bin hauptsächlich verantwortlich für die Technik, für die Entwicklung, für die Administration unserer Server.
Und Chef bist auch, Ob-Person. Genau. Und was wir machen ist, wir bieten privatsphärefreundliche Services an, also vor allem Open-Source-Software und ja genau. Wir sind hauptsächlich in Graz, aber auch in Wien. Wir haben ungefähr 10 Mitglieder und auch zum Beispiel in den USA und so weiter. Uns gibt es seit 2004 offiziell als Verein, 2024, Entschuldigung, offiziell als Verein, aber wir waren auch vorher schon ein bisschen tätig. Und jetzt stellen wir ein paar Services vor, die wir so anbieten. Wir haben auf der einen Seite den Bereich Kommunikation und Soziales als Alternative zu den großen Tech-Konzernen, einen Matrix-Server, also Messaging-Plattformen. Wir haben verschiedene Fediverse-Instanzen. Wir haben PeerTube als Alternative zu YouTube, Mastodon, Alternative zu, ja, wir wissen es, und PixelFed, genau, für das Teilen von Bildern. Wir haben auch noch mehr Services, checkt dafür einfach unsere Seite aus, private.coffee, genau, und
tatsächlich haben wir ein paar auf der Liste. Wir haben zum Beispiel für die EntwicklerInnen unter euch Forgeo-Instanz als Alternative zu GitHub. Wir betreiben eine Overpass-Instanz, das ist eine API, über die man OpenStreetMap-Daten abrufen kann. Als Drop-in-Replacement für Google Fonts hätten wir noch Google Don'ts im Angebot. Die Liste geht im Endeffekt weiter und weiter. Also auf der Website hast du im Kopf, wie viele Services es insgesamt sind inzwischen. Ein Haufen auf jeden Fall. CryptPad für die Leute unter euch, die nicht unbedingt Office 365 benutzen wollen oder Google Cloud. Overleaf für die unter euch, die vielleicht mal für die Uni LaTeX-Assignments machen müssen. Hedgehog ist ein Tool für Markdown-Dokumente. Transfer Coffee ist zum Beispiel einer unserer Services, die in-house entwickelt sind. Das ist im Endeffekt ein Service, mit dem man über WebTorrent im Browser Dateien mit anderen Leuten teilen kann. Und wirklich, die Liste geht weiter und weiter. Wir haben BigBlueButton-Server, wir haben Jitsi, wir haben alles Mögliche. Also wirklich ein Haufen Infrastruktur, die für eure Zwecke, also die wirklich für jeden irgendwas bereithält. Was wir auch wirklich etwas weiter treiben wollen, ist, mit anderen Vereinen, aber auch mit Firmen in Kontakt zu kommen, um einfach Leuten zu helfen. Wie kommen wir aus dieser Abhängigkeit von amerikanischen Konzernen raus? Wie ziehen wir uns ein bisschen zurück von Microsoft, von Google, von Facebook? Also wenn ihr da Interesse habt an Open-Source-Lösungen dafür, kommt gern zu uns. Ihr kennt uns an aktuell noch unseren Hoodies. Wir werden dann später eher auf die Polo-Shirts wechseln, weil es doch relativ warm wird. Haben wir noch irgendwas?
Ja, genau. Und ich bin draußen auch noch beim Stand für Institute of Biomedical Imaging, wo ihr uns Open-Source-MRT-Scanner anschauen könnt. Also wenn ihr da auch über Private Coffee quatschen wollt, dann könnt ihr da auch gerne vorbeikommen. Und das war's. Danke.
Damit beende ich die Sitzung und danke fürs Zuschauen und wir sehen uns nächstes Jahr oder früher. Wer weiß.